Herr Birnstiel hat als Ausgangspunkt für die heutige Predigt eine von den vielen Bildergeschichten, Gleichnisreden von Jesus Christus gewählt. Diese steht im Lukasevangelium im Kapitel 19 von Vers 11 an. Es ist das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Und weil er schon so nahe bei der Stadt war, meinten seine Zuhörer, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem 1 Pfund. 1 Pfund ist eine ordentliche Summe, etwa 4 Monatsgehälter. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr. Du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir dein Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfund hat. Aber Herr, wandten sie ein, der hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche. Holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um.
Im Leben ist vieles eine Sache der Perspektive. Man kann Ereignisse von verschiedenen Seiten her betrachten. Und das musste ein Lehrer schmerzlich erfahren, als er mit seinen Schülern sprach. Er berichtet Folgendes. Er sagt, ich hatte meinen 10-jährigen Schülerinnen von einer Fliegerin erzählt, die im Alter von 40 Jahren ums Leben gekommen war. Anschließend fragte ich die Kinder, ob ein Mensch ihrer Meinung nach mit 40 Jahren alt sei. Da meldet sich eins dieser Mädchen und sagt, nicht unbedingt. Und der Lehrer, der schon ins mittlere Alter kam und mit dem ein bisschen Probleme hatte, so dass er ins mittlere Alter kam, war innerlich so aufgebaut, dass da diese jungen 10-jährigen Kinder sagen, mit 40 ist man noch nicht so alt. Und als er sich so am Freuen ist innerlich, sich aufgebaut an dem, hört er dann doch, wie das Mädchen dann noch anfügt. Tot ist man mit 40 noch jung, lebendig, schon eher alt. Man kann es so oder so sehen. Für einen ist ein halb gefülltes Glas halb voll, für den anderen ist es halb leer. Es ist immer eine Sache der Perspektive. Und in dieser Predigtreihe wollen wir unser Leben einmal ganz bewusst aus der Perspektive Gottes betrachten. Wir versuchen also nicht von uns aus auf Gott zu sehen, sondern wir versuchen mit Gottes Augen uns zu sehen. Das sollten wir eigentlich immer, diese Perspektive haben. Zu sehen, wie Gott uns sieht, wie wir in seinen Augen sind. Wie wir das Leben sehen, so werden wir das Leben auch formen. Wir werden drei Botschaften hören, diesen Sonntag und die nächsten beiden, zum Thema Leben aus Gottes Perspektive. Und heute machen wir uns Gedanken, das Leben als Leihgabe. Und als erstes sehen wir das geschaffene Leben aus Gott, als zweites dann das irdische Leben mit Gott und als drittes das ewige Leben von Gott. Und als viertes das ganze Leben für Gott, das haben Sie auch in Ihrer Disposition auf diesen Blättern. Alles Leben hat seinen Ursprung bei Gott. Gott sprach und die Erde wurde gestaltet. Das ist das Schöpfungsprinzip Gottes. Wenn Gott spricht, dann geschieht einfach etwas. Und als Krönung der Schöpfung schuf er uns Menschen. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie. Und schuf sie als Mann und als Frau. Unser Leben kommt praktisch aus Gott heraus. Wir sind von ihm her gestaltet worden. Es war seine eigene Idee. Unser Leben ist tief in Gott verwurzelt. Wir sind nach seinem Bilde gemacht. Das heißt, wir sind Gott sehr, sehr ähnlich. Es ist so, wie wir das kürzlich in einem Geschäft passiert ist, so vor der Weihnachtszeit, da gibt es so in Dietikon gibt es so eine Kaffeerösterei, da kann man frische geröstete Erdnüsse kaufen. Die sind ganz fein, besonders gut, und da bin ich hin und habe gedacht, so, jetzt hole ich mir da ein Kilo. Und dann stehe ich da in diesem Geschäft und vor mir sind zwei Frauen, die kaufen ein. Dann gucke ich die an und denke, die kommen mir jetzt bekannt vor. Und dann erinnere ich mich an einen Kollegen aus meiner Jugend, als ich noch eben noch jünger war. Und ich kannte den Sohn und die Mutter. Banz hieß der. Da habe ich mir gedacht, das ist eine Banz. Da wette ich drauf. Und dann, als ich die so beobachtet hatte, dann fragte ich sie, bist du nicht eine Banz? Gehörst du nicht zur Familie Banz? Ja, doch, ich gehöre dazu. Das war eindeutig. Ich hatte sie nicht gekannt, nur den Bruder und die Mutter. Aber ihr Gesicht, ihre Art, wie sie sich bewegte, war typisch Banz. Gehört zur Familie Banz. Und so gehören wir ganz typisch zu Gott. Wenn wir einen Menschen sehen, können wir sagen, hey, wohin gehörst du? Gehörst du zu Gott, dem Schöpfer? Klar. Gott sagt ganz eindeutig, wir sind sein Ebenbild. Wir sind Gott ähnlich, heißt das. Und das kann man übrigens in der Bibel auch noch nachlesen, dass sogar die Bibel so weit geht, im Ezekiel sogar aufzeigt, dass Gott ähnlicher Gestalt ist wie wir tatsächlich. Das ist doch ein ganz, ganz besonderes Privileg, das wir haben. Wir gehören zu Gott. Wir sind sein Ebenbild. Wir sind ihm verwandt. Wir haben deshalb das Leben aus ihm bekommen. Wer uns sieht, wenn wir uns betrachten, sehen wir ein Abbild Gottes. Es war Gottes Wille, das so zu machen, und niemand von uns konnte diesen Entschluss beeinflussen. Wir sind in diese Welt hineingeworfen. Selbst wo wir leben, selbst welche Hautfarbe wir haben, ob wir reich oder arm sind, was auch immer das Leben ausmacht, sehr vieles, und ich würde sagen fast alles, entzieht sich unserem Einfluss. Warum soll ein Kind sich schämen, das unehelich zur Welt kommt? Warum? Hat es irgendeinen Beitrag geleistet dazu? Hat es irgendein Verschulden? Hat es irgendwann einmal im Vorfeld gesagt, ich möchte unehelich zur Welt kommen? Nein, sicher nicht. Wenn wir es fragen würden, würde es sagen, am liebsten würde ich oder wäre ich in eine intakte Familie zur Welt gekommen. Warum soll sich ein Mensch wegen seiner Hautfarbe schämen? Wurdest du je gefragt, was für eine Hautfarbe du tragen möchtest? Konntest du je entscheiden, in welchem Land und in welche Familie du hineingeboren wirst? Manchmal bin ich erstaunt, wie stolz wir sind auf unsere Herkunft und was wir mitbekommen haben, als ob wir es selbst erschaffen hätten. Wir können gar nichts dafür. Auch andere Umstände entziehen sich unserem Einfluss. Wenn zum Beispiel unsere Wirtschaft zusammenbricht, vor dem haben wir ja Angst, dann nützen uns die besten Fähigkeiten und die beste Herkunft überhaupt nichts mehr. Da sind wir plötzlich alle gleich. Die begabtesten Menschen kämpfen dann nur noch ums Überleben. Kürzlich habe ich eine Sendung gesehen über diesen Schweizer Regisseur, den Forster heißt er, der ist sehr erfolgreich. Der kam aus einer ganz reichen Familie. Die hatten ein riesiges Gut mit Seen. Die haben, wenn die in die Ferien sind, dann sind sie Erstklasse geflogen. Da Geld war kein Thema. Und plötzlich hat der Vater mit seinem Geschäft bankrott gemacht. Und am Schluss konnte sie noch Bett und Tisch mitnehmen. Plötzlich kann alles enden. Nützen alle Begabungen, alle Herkunft überhaupt nichts mehr. Oder wenn so etwas geschieht im Dritten Reich, wo Juden als Unmenschen erklärt wurden, unabhängig von ihren Begabungen, teilten sie dasselbe Schicksal. Plötzlich waren alle gleich, ob sie vorher reich oder arm waren. Wir sind in eine Wirklichkeit hineingestellt, der wir uns stellen müssen. Und eigenartigerweise lassen wir uns immer wieder dazu verleiten, uns etwas darauf einzubilden, wer wir sind und woher wir sind. Wie wenn wir unsere Voraussetzungen selbst erschaffen hätten. Aber das ist sehr trügerisch. Und Paulus sagt den Korinthern, das einmal ganz deutlich. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Warum fühlst du dich besser als der andere? Wenn du intelligenter bist, warum fühlst du dich besser als der, der weniger intelligent ist? Was hast du zu deiner Intelligenz getan? Wenn du reicher bist als ein anderer, was hast du zu deinem Reichtum getan? Ja gut, vielleicht kannst du sagen, ich habe mehr gearbeitet als andere. Aber mit Arbeit allein wird man nicht einfach reich. Es gibt auch Menschen, die sehr viel arbeiten, auch in der Schweiz, und deswegen nicht viel reicher werden. Was bilden wir uns ein? Der wohlhabende Hiob hatte das verstanden. Er wusste, dass alles, was er besaß, eine Leihgabe Gottes ist. Er akzeptierte sogar, dass Gott ihm alles wieder wegnahm. Und an einem seiner tiefsten Punkte in seinem Leben sagte er, nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter. Nackt gehe ich wieder von hier fort. Der Herr gibt alles. Er kann es auch nehmen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. Das ist die hohe Schule der Geistlichkeit. Nackt bin ich in die Welt gekommen. Der war steinreich. Das wäre heute so ein Bill Gates, der Hiob. Der hatte alles, was man sich denken kann. Und hat alles verloren. Sogar seine ganze Gesundheit hat er verloren. Und er kann sagen, obwohl ihn seine Frau verspottet und sagt, sag dich doch los von diesem Gott. Er sagt, nackt bin ich aus dem Schoß der Mutter und nackt gehe ich wieder von hier fort. Der Herr gibt alles, er kann es auch nehmen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. Nichts haben wir als uns selbst. Niemand konnte bestimmen und sagen, jetzt ist die Zeit gut, jetzt möchte ich in der Schweiz in diese Familie zur Welt kommen. Niemand wurde gefragt, ob und wo und wie er leben will. Alles ist uns gegeben worden. Das sollte uns dankbar machen. Luther meint, wenn Gott in seinen Gaben auszuteilen kärger wäre, so würden wir ihm dankbarer sein. Wenn er einen Menschen nur mit einem Bein und einem Fuß gebären auf die Welt kommen lässt und gäbe ihm hernach 7 Jahre später den nächsten Fuß und den nächsten Arm, vielleicht mit 14 Jahren die Hand, dann wären wir dankbarer für seine Wohltat. Dann würden wir realisieren, was wir alles geschenkt bekommen. Dankbarkeit, das Wissen, dass mir alles geschenkt ist, macht Menschen übrigens auch sympathisch. Ich weiß nicht, wer den Musikstar gesehen hat, der in die letzte Runde kam, der Daniel Kandelbauer. Der ist dadurch aufgefallen, dass der dauernd immer Danke gesagt hat. Der wurde sogar darauf angesprochen. Er würde immer Danke sagen. Er sagt immer, danke vielmals, vielen Dank, ich bin froh, dass Sie mich unterstützt haben, ganz herzlichen Dank. Und dann wird er wieder angesprochen und wird wieder gefragt, ja, es wird gesagt, er sage so viel Danke und so. Und er sagt, ja, danke vielmals. Der war einfach sympathisch. Das hat ihn sympathisch gemacht. Er war dankbar und hat sich echt benommen wie einer, der einfach empfängt, der beschenkt wird. Das Geschaffene lebt aus Gott. Deshalb ist es wichtig, dass wir dankbar sind. Als zweites, das irdische Leben mit Gott. Das Leben wurde uns geschenkt und es ist eine Leihgabe Gottes. Und wie das so ist, wenn man etwas ausleiht, wenn ich in die Bibliothek gehe und ein Buch oder ein Video oder ein DVD oder irgendwas hole, wem gehört dann das, was ich hole? Der Bibliothek ist eine zu einfache Frage, um sie zu beantworten. Und das Leben ist eine Leihgabe Gottes. Wem gehört dann das Leben? Es gehört nach wie vor Gott. Gott ist Inhaber unseres Lebens. Wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören Gott. Im Psalm 24 lesen wir, der Herr, dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Wir sind also Gottes Eigentum. Er ist und bleibt Besitzer unseres Lebens. Deshalb lebt jeder Mensch in irgendeiner Form mit Gott. Man kommt von ihm gar nicht los. In einem Restaurant saßen zwei Herren zusammen und kamen während des Essens ins Gespräch. Stellte sich heraus, der eine war ein junger Philosophiestudent, der andere ein älterer Pfarrer. Dann haben sie miteinander so gegessen und gesprochen und dieser Student, der Philosophiestudent, versuchte nun, den Pfarrer von seiner Philosophie zu überzeugen. Und versuchte dann schon die Einwände des Pfarrers schon vorwegzunehmen. Er sagte ihm, hat er eine atheistische Gesinnung, wieso soll es jemanden gegeben haben, der die Welt geschaffen hat? Der Pfarrer ist immer schön an seinem Braten. Wie wollen Sie das beweisen? Alles, was wir wissen, ist, dass es vorhanden ist. Und was wir erkennen können, ist, dass sie schon vor unerdenklichen Zeiten da war, wahrscheinlich schon immer, die Welt. Und von selbst aus etwas anderem entstanden ist, ohne dass irgendetwas oder irgendjemand was dafür oder dagegen getan hat. Der Pfarrer ließ sich durch diesen Redeschwall, das ging noch weiter, ließ sich nicht so beeindrucken, also er ließ sich jedenfalls nicht vom Essen abhalten, das war eigentlich sehr gut. Und dann wartete dieser Student, dachte, jetzt kommt dann der Pfarrer und bringt es die Gegenargumente. Und dann sagt der Pfarrer so, eigentlich ausgezeichnet dieser Braten. Immer noch mit seinem Essen beschäftigt. Dann sagt der Student, ja, ist vorzüglich, super gemacht. schiebt einen Brocken in den Mund und denkt, jetzt lässt ihn der Pfarrer los. Der Pfarrer würde ihm das alles widerlegen und dann könnte er wieder kämpfen. Doch der Pfarrer tupfte sich da die Mundecken ab und sagte, sagen Sie mal, glauben Sie an einen Koch? Glauben Sie an einen Koch? Mit dem hat er ihm etwas ganz Interessantes gesagt. Glauben Sie, dass etwas so Gutes entsteht, ohne dass jemand etwas tut? Dass dieser gute Braten durch Zufall auf Ihrem Teller ist? Und damit hat er ihm indirekt gesagt, was er denkt über die Schöpfung. Es gibt kein menschliches Leben auf der Erde, das nicht in irgendeinem Verhältnis zu Gott steht. Auch dieser Student, auch wenn er meint, Gott hätte die Welt nicht erschaffen, wenn er ihn wegdenkt, ist Gott noch lange nicht weg. Was wir wegdenken, ist nicht weg. Ich kann denken, mein Haus ist weg, wenn ich nach Hause komme. Ich gehe nicht nach Hause, mein Haus ist weg. Es ist nicht weg. Ich gehe einfach nicht mehr dorthin. Aber 20 Jahre später kommt jemand und sagt, du warst auch noch blöd, das Haus steht immer noch. Bist du irgendwo anders hingegangen? Wir können dieser Wirklichkeit nicht ausweichen. Wir leben immer irgendwie mit Gott. Und Paulus sagte das den Griechen, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Ob wir uns dessen bewusst sind, ob wir das akzeptieren oder nicht, ist eine andere Sache. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Sicher, wir können Gott aus unserem Leben verstoßen. Paulus beschreibt das auch. Er sagt, trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Das ist der Versuch, Gott aus dem eigenen Leben zu entfernen. Man beachtet ihn einfach nicht. Man tut so, als gäbe es ihn nicht. Aber wenn ich Gott nicht beachte, heißt das noch lange nicht, dass er nicht gegenwärtig ist. Und es heißt schon gar nicht, dass er seinen Besitzanspruch nicht geltend machen wird. Der Versuch, Gott aus dem Leben zu schaffen, hat seinen Ursprung bei Adam und Eva. Sie wollten wie Gott sein und deshalb meinten sie, sie bräuchten ihn nicht mehr. Aber sie wurden ihn nicht los. Gott wird man nicht los. In irgendeiner Weise ist jeder Mensch immer mit Gott in Beziehung. Es ist wie bei der Geschichte, die wir gehört haben mit dem anvertrauten Geld, die Jesus erzählte. Alle 10 Diener erhielten denselben Betrag. Viele haben damit etwas angefangen und wurden dafür gelobt und belohnt. Einer vergrub das Geld. Er wollte damit nichts zu tun haben und er begründete das folgendermaßen. Eigentlich eine absolute Frechheit, was er da sagt. Aber wer sich von Gott lossagt, der ist immer arrogant. Es ist immer eine Frechheit. Wenn Bücher sprechen könnten und plötzlich sagen würden, ich gehöre nicht mehr der Bibliothek, obwohl sie der Bibliothek gehören, das wäre eine Frechheit dieses Buches. Das würde sich verselbstständigen. Was wäre, wenn jedes Buch sagt, ich gehöre nicht mehr der Bibliothek, ich gehöre mir selber? Das wäre eine Frechheit. Und was macht jetzt Herr hier? Er sagt, Herr, hier hast du dein Pfund zurück, ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nichts gesät hast. So ein fertiger Blödsinn, woher hat er denn das Geld, das er vergraben hat? Wer hat ihm das gegeben? Sein Herr. Und es gibt ihm das zurück und er dreist sich zu sagen, du nimmst, was du nicht gibst. Dabei hat er es von ihm empfangen. Er hatte völlig falsch kalkuliert. Er machte nicht einmal den Versuch, seine Gabe einzusetzen und wies dafür die Schuld seinem Herrn zu. Dabei wollte er nur für sich selbst leben, nichts für seinen Herrn tun. Aber früher oder später kommt der Tag, wo wir Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen, so wie dieser Diener. Gott wird uns fragen, was wir mit der Leihgabe des Lebens gemacht haben. Im Alten Testament steht am Schluss des Buches Prediger: Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten. Über die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Wir können Gott nicht entfliehen. Jeder Mensch lebt in irgendeiner Art, in irgendeiner Form mit Gott. Ob er es wahrhaben will oder nicht, ist eine Nebensache. Er kann dem nicht entfliehen. Und als drittes, das ewige Leben von Gott. Gott möchte in unserem Leben nicht irgendwo hingeschoben werden. Er möchte eng mit uns verbunden leben. Er weiß aber, dass wir uns nicht aus eigener Anstrengung ihm nähern können. So hat er einmal mehr die Initiative ergriffen und die Voraussetzung geschaffen, dass wir für immer mit ihm in Verbindung kommen können und bleiben. Das haben wir ja gehört mit diesem Internet und ADSL-Zeugs. Wir haben eine enge Verbindung mit Gott. Er hat das möglich gemacht. Die Bibel nennt das ewiges Leben. Die tiefe Gemeinschaft zu Gott wurde ja durch die Rebellion von Adam und Eva zerstört. Und so sagt Paulus den Römern, wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, das ist die Verfehlung von Adam und Eva, bringt eine einzige Tat, das ist der Tod Jesu am Kreuz und die Auferstehung, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Gott verhält sich wie jener Vater, dessen Sohn auf Abwege kam. In einem vornehmen Viertel in New York wurde in ein herrschaftliches Haus eingebrochen. Die Leute, die das Haus bewohnten, waren im Urlaub. Der Einbrecher kannte sich gut aus. Er schlich sich zum Schreibtisch des Hausherrn. Und dieser Hausherr war sein Vater. Er machte sich an diesem Schreibtisch zu schaffen. Er war eben das schwarze Schaf der Familie. Seine Verdorbenheit hatte seine Mutter das Herz gebrochen. Schlechte Freunde hatten ihn gegen sein Elternhaus aufgehetzt. Er wohnte nicht mehr zu Hause. Und im Glauben, dass sein Vater ihn enterbte, wollte er nun das väterliche Testament stehlen. Und dann hat er schnell gefunden, weil er sich ja gut auskennt in diesem Haus, und hat das Testament in den Händen. Das Datum der Abschrift zeigt, dass das Testament kürzlich verfasst wurde, etwa eine Woche nach der letzten heftigen Auseinandersetzung mit seinem Vater wurde es geschrieben, und böses ahnend begann er das Testament zu lesen. Doch was da stand, überraschte ihn völlig. Er las: Mein geliebter Sohn Eduard, das war er, soll sein Erbteil unverkürzt erhalten. Ich will, dass seine Brüder und Schwestern ihn wieder in die Familiengemeinschaft aufnehmen, sollte er einst von seinen Verirrungen zurückkehren. Sie sollen ihm sagen, dass ich meinen Jungen lieb gehabt habe, bis zum letzten Atemzug. Er saß beschämt vor diesem Testament, dieser junge Mann. Was war er für ein erbärmlicher Mensch und unwert einer Liebe seines Vaters. Er brach zusammen und weinte. Er fiel auf die Knie und betete. Er war also in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Und am nächsten Tag nahm er Kontakt zu seinem Vater auf und die Versöhnung war vollkommen. Die Liebe des Vaters hatte das harte Herz des Sohnes gebrochen und er wurde ein anderer Mensch. Und genau das hat Gott getan. Genau das ist die Liebe Gottes. Dass er uns Menschen, die wir ihn auf die Seite geschoben haben, sagt, und ich hab dich lieb bis zum letzten Atemzug. Das ist ein schönes Bild für die Liebe Gottes zu uns. In den Augen Gottes sind wir so wertvoll, dass er das Unfassbare für uns tat. Er hat seinen Sohn hinrichten lassen. Mit seiner einzigartigen Liebe versucht er uns zu gewinnen. Und das sagt wiederum Paulus den Römern: Betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Die Liebe Gottes will dich zur Umkehr bringen. Gott will dich nicht zur Umkehr schlagen, sondern er möchte, dass du seine Liebe erkennst, wie dieser junge Mann, der vor dem Testament des Vaters saß und plötzlich in diesem Testament sah, wie lieb ihn sein Vater hat. Und Gott möchte, dass wir seine Liebe entdecken und aus Liebe unser Leben eine Wende bekommt. Weißt du wirklich, dass Gott dich liebt? Ist das in dein Fleisch und Blut übergegangen, dass Gott dich liebt? Oder ist das eine Theorie, die du weißt, weil du vielleicht in einer christlichen Familie aufgewachsen bist? Oder weil du schon 100 Predigten gehört hast, 100-mal gesungen, Gott ist die Liebe oder weiß ich was? Oder weißt du in deinem Herzen, dass Gott dich wirklich liebt? Und wenn niemand in dieser Welt, du denkst, der liebt mich, dann kannst du eins wissen, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er liebt dich von ganzem Herzen. In einer Liebe, die wir nicht fassen können. Und wenn du noch nie Liebe erfahren hast, so wirst du die Liebe bei Gott erfahren. Menschen haben oft Mühe, die verstoßen werden, die verlacht werden, die verspottet werden, haben oft Mühe zu verstehen, dass man mich noch lieben kann. Dann lass dir eins sagen. Egal wer du bist, egal was du in deinem Leben getan hast, egal was dich in deinem Leben verletzt hat, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Das Testament würde genauso lauten wie das dieses Vaters. Gott hat alles daran gesetzt, uns wieder für sich zu gewinnen, seine Liebe zu uns Menschen ist riesig. Johannes Evangelium steht, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die Liebe Gottes. Und wenn du denkst, dass Gott dich nicht liebt, dann lass dir das sagen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. So groß ist die Liebe Gottes zu dir. Wer an ihn glaubt, bekommt das ewige Leben, auch das ist eine Leihgabe Gottes. Und noch als letztes das ganze Leben für Gott. Paulus ist von dem, was Gott an ihm getan hat, an der Liebe Gottes, von dieser Liebe Gottes komplett begeistert. Seine Reaktion ist radikal. Er kann gar nicht anders. Hat Jesus sein Leben für ihn gegeben, so will er nun sein Leben ganz und gar für Jesus und mit Jesus leben. So sagt er, darum lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Hier kommt die ursprüngliche Idee Gottes wieder zum Tragen, als er die Welt schuf. Er wollte Gemeinschaft mit uns Menschen, in Gemeinschaft mit uns leben. Er wollte, dass alles, was er in unser Leben hineingelegt hat, zur Verbauung der Menschen und zu seiner Ehre geschieht. Das können wir Christen heute leben. Als ein Beispiel sagt Petrus hier, wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Zeit. Wenn wir wissen, dass wir alles geschenkt bekommen haben, alles eine Leihgabe Gottes ist, dann ist es eigentlich ein Privileg, dass wir hingegeben mit ihm leben. Es muss uns wieder neu begeistern, Begeisterung für Gott packen. Wie bei dem Mann, der vor einem Professor nach einer Kriegsverletzung zusammengeflickt wurde. Er begann die Gespräche oft so, er sagte den Leuten, haben Sie schon einmal einen Mann gesehen mit einem silbernen Schädel? Sagte, nein. Sagte, ich hab den. Dann fuhr er weiter und haben Sie schon mal jemanden gehört, der eine elfenbeinerne Rippe hat?
Nee.
Ich hab sie. Und haben Sie schon jemanden gesehen, der ein künstliches Schienbein und einen künstlichen Kiefer hat?
Nee.
Den habe ich. Die Leute hörten erstaunt zu. Dann fuhr er fort, ich bin im Krieg ganz zusammengeschossen worden. Da nahm ich einen Professor in Behandlung. Mit großer Geduld flickte er mich wieder zusammen. Nun bin ich als gesund entlassen worden. Und ich verdanke meinem Professor das Leben. Darum habe ich mir vorgenommen, es soll kein Tag in meinem Leben vergehen, an dem ich nicht meinen Lebensretter rühme. Soll kein Tag in meinem Leben vergehen, an dem ich meinen Lebensretter nicht rühme. Diese Begeisterung und diese Dankbarkeit sollte uns wieder neu ergreifen. Was Wunderbares hat Gott an uns getan. Alles, was wir haben und was wir sind, verdanken wir ihm. Wann hast du das letzte Mal Gott wirklich gedankt? Für das, was er dir geschenkt hat. Das Leben. Die Erfahrungen. Und vor allem das ewige Leben, das er dich gerettet hat. Wie viel Platz hat das noch in unseren Gebeten für Gott und mit Gott, wenn wir mit ihm sprechen? Gott hat sehr gern, wenn Menschen dankbar sind. Unser Leben ist ein Leben, das von Gott und aus Gott geschaffen ist. Wir sind Gott ähnlich. Wenn man uns sieht, kann man sagen, aha, das sind Menschen, die Gott ähnlich sind. Gott hat das so gewollt. Und wir leben und gehen durchs Leben und egal, ob wir an Jesus glauben oder nicht, wir leben in irgendeiner Form mit Gott. Wir können ihn nicht einfach aus dem Leben hinausstoßen, er bleibt da. Genauso wie das Buch in der Bibliothek sagen kann, ich gehöre nicht der Bibliothek, es gehört der Bibliothek. Die Etikette ist dran, diese Bibliothek, und das kann das Buch nicht selber wegnehmen. Und wir gehören zu Gott, ob wir das wollen oder nicht. Das Etikett, wem wir gehören, ist an uns dran. Ist augenfällig. Genauso wie die Frau Banz, die ich da getroffen habe, die konnte nicht verleugnen, dass sie zu der Familie Banz gehört. War einfach zu typisch. Zu eindeutig. Und das ewige Leben kommt von Gott. Auch das können wir nicht selber schaffen. Das können wir uns nur schenken lassen. Und deshalb sollte unser ganzes Leben ein Leben für Gott sein. Unser Leben ist eine Gabe Gottes, eine Leihgabe. Und er ist der Schöpfer. Und wir sind seine Geschöpfe. Wir gehören ihm, egal, ob wir das wollen oder nicht. Und aus Gottes Perspektive ist unser Leben auf ein Ziel ausgerichtet. Er möchte mit uns echte und tiefe Gemeinschaft pflegen. Und unsere vornehmste Aufgabe ist es, für Gott zu leben. Deshalb sagt Paulus, keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Das ist etwas Wunderbares. Wir gehören dem Herrn. Das würdigt unser Leben. Wir sind nicht haltlos, wir sind nicht ein Objekt des Zufalls, das keinen Bezug kennt. Wir gehören zum Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn wir Jesus kennen und Jesus uns erlöst hat, dann sind wir Kinder Gottes und wir gehören diesem Herrn, ob wir leben oder sterben. Das ist ein großes Vorrecht. Das Leben ist eine Leihgabe Gottes und ist ein Vorrecht, dass wir eine Leihgabe sein dürfen, denn eine Leihgabe gehört zu irgendwohin. Wie das Buch in die Bibliothek gehört, gehört die Leihgabe zum Schöpfer. So sind wir sein Geschöpf. Ob wir leben oder sterben, so leben wir und gehören zu ihm. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns das Leben geschenkt hast. Und wir neigen oft, gerade weil es uns so gut geht in unserem Land, neigen wir oft zu Stolz und zur Einbildung, dass wir alles schaffen können. Dass wir schuld sind, dass es uns so gut geht. Dabei ist alles nur geschenkt. Du hast es gegeben, wie diesen Leuten in dieser Geschichte, die von dir Geld bekommen haben und die haben nur mit dem gearbeitet, was sie von dir bekommen haben. So ist auch unser Leben eine Gabe von dir. Und alles, was wir haben, wo wir sind, wie wir aufgewachsen sind, niemand von uns, Herr, konnte das selber bestimmen. Aber was das Wunderbare ist, dass wir dir gehören. Dass wir auch dir begegnen können, dass du uns liebst. Und dass du mit uns in eine ganz tiefe Beziehung, in einer ganz tiefen Beziehung leben möchtest. Herr, schenke, dass wir wieder dankbarer werden für das, was du in unser Leben hineingelegt hast. Dass wir uns bewusst werden, dass wir nichts aus eigener Kraft schaffen können, sondern nur mit deiner Hilfe. Und dass alles, was wir uns so oft so einbilden und stolz sind darauf, wie schnell das zunichte sein kann. Aber das, was du in uns hineingelegt hast, das bleibt bestehen. Das ewige Leben, das du uns geschenkt hast durch Jesus Christus, das kann uns niemand wegnehmen, weder Leben noch Tod. Wir beten dich an. Amen. Singen wir noch ein Lied und wollen das so wie noch verinnerlichen und Gott sagen. Und ich hoffe, dass wir das mit Überzeugung sagen können. Alles, was ich habe und alles, was ich bin, das verdanke ich dir, mein Herr und Gott. Du hast mich so herrlich gemacht, hast mich total gut bewacht, dass ich immer zu dir halten will. Stehen wir doch auf zu dem und singen das Gott. Nicht nur einfach das ein Lied, wo man vielleicht Melodie schön findet oder Text schön findet, sondern so mal richtig vom Herzen raus. Jawohl, alles, was ich habe. Und lasst euch vor Augen durchgehen, was ihr alles habt. Alles von dir. Familie, die ich habe oder nicht habe. Geld, das ich habe oder nicht habe. Alles ist einfach von dir. Gesundheit, die ich habe oder nicht habe. Wir sind ganz abhängig. Alles, was ich habe und alles, was ich bin, verdanke ich dir, mein Herr.